Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis. Mein Name ist Maike Klapdor.
Mein Name ist Jovita Bilayetz.
Und heute sprechen wir mit euch über Fluktuation. Fluktuation im Team. Fluktuation runter, Rendite rauf. So ist der Zusammenhang. Ja, das passiert immer wieder mit der Fluktuation. Und warum wir das heute zum Thema machen, ist, das ist dermaßen teuer und das ist den Menschen in den Praxen oft nicht bewusst. Deshalb richten wir da mal das Spotlight drauf heute. Anders war jetzt, ist noch gar nicht lange her, 2-3 Wochen hatten wir gesprochen mit einer Praxis über die Rollenklärung, Rezeption, Praxismanagement und so weiter. Nur durch Zufall, wirklich nur durch Zufall, das war gar nicht deren Thema, kam dann dabei raus, dass von den dort tätigen 12 Leuten im Team, also um das Team, worum es jetzt gerade geht, 9 gewechselt hatten innerhalb der letzten 15 Monate. Hatten die überhaupt nicht wahrgenommen. Und ist jetzt nicht schlimm, ne? So ist jetzt ist da jetzt so, wie es ist, nur Ursache-Wirkung. Was bedeutet das für die Praxis? Deshalb steigen wir da heute mal ein. Ja, eine Sache ist immer offensichtlich, Jovita, ne? Bei der Fluktuation.
Genau, ich denke, offensichtlich ist, dass tatsächlich ja echtes Geld gezahlt wird. Also ihr habt die leeren Lohnkosten bei Freistellung. Gegebenenfalls sind Abfindungen im Spiel. Premium für Empfehlung, wenn neue Mitarbeiter kommen, die werden gezahlt. Dann ist der Anteil der Recruiting-Firmen ja enorm gewachsen innerhalb der letzten Jahre und alle, die darauf zurückgreifen, zahlen echtes Geld für Recruiting-Firmen, ebenso für Anzeigen und für die ganze Distribution. Also das Geld, was ich tatsächlich in die Hände nehme, ist schon viel und das ist nur der offensichtliche Part.
Ja, da gibt es nämlich noch mehr. Da geht es um Zeit. Da geht es um den Begriff Opportunitätskosten und in diesem Fall um die Frage, was ist denn außer den Rechnungen, wo ich tatsächlich eine Datei habe, einen Zettel habe und ich muss dann eine Überweisung rausdrücken, was ist denn da sonst noch der Kostenfaktor? Und da geht es entscheidend darum, sich mal zu fragen, was ist denn rund um den Ausstieg von MitarbeiterInnen-Einstieg, was ist da los mit der Effizienz im Praxisbetrieb? Da gibt es dann Opportunitätskosten der Gestalt, dass uns einfach auf der Einnahmenseite was flöten geht. Es ist so, mit jeder Teamveränderung, mit jeder Kündigung, plötzlich, nicht plötzlich, da beschäftigt man sich. Die Praxisleitenden beschäftigen sich damit. Und die Praxisleitenden sind eben oft auch Menschen, die, wenn sie sich jetzt nicht damit beschäftigen müssen, mit hohen Honorarstundensätzen am Patienten unterwegs sind. Also diese Gesprächszeiten rund um Trennung, die Bewerbungsprozesse, die Begleitung der Probezeiten, die Einarbeitungszeiten, die Überlegungen, warum ist das alles hier passiert, sind ja dann auch durchaus stimmungskillende Themen, die da miteinander bewegt werden. Wie gehen wir jetzt vor? Der Markt ist eng, wir haben keine Bewerbung, was machen wir denn nun? Also das ist ein großes, lähmendes Thema und da wird Zeit investiert, die, wenn man frisch, fromm, fröhlich, frei aufspielen könnte, dazu führen würde, dass doch mehr Stunden noch am Patienten und vor allem auch unbelasteter gearbeitet werden könnte. Das mag sich jetzt anhören wie ein völlig zu vernachlässigendes Detail, aber eine Praxis, die, wie eben im Beispiel, viele Leute innerhalb der Probezeit, Menschen auch überraschend verloren hat oder auch Leute verloren hat, die nach einem Streit gegangen sind, die deshalb gegangen sind, weil ein Konflikt schwelte mit anderen Kollegen aus dem Team, die dann auch teilweise lange Krankheitszeiten hatten, bevor sie dann anschließend gekündigt haben oder gekündigt wurden. All das führt dazu, dass die Praxis in dieser Zeit nicht im vollen Lauf ist. Also es wird einfach Zeit investiert und es wird Energie investiert und Kräfte. Das hat den Effekt der Opportunitätskosten und des Energieverlustes.
Ja, Maike, du hast das gerade so schön gesagt mit dem Stimmungskiller, denn ich glaube, man darf sich auch bewusst machen, was Kündigungen für Auswirkungen im Team haben. Also wenn jetzt eine Person kündigt, ist natürlich die erste Frage, Mensch, hier geht eine Vollzeitkraft, 40 Stunden, wer kommt für die Überstunden auf oder wer macht die Überstunden? Dann haben Kündigungen unheimliche hohe Auswirkungen auf die Demotivationsphasen einzelner Personen. Und wenn ein Mensch kündigt, ist auch immer für die Verbleibenden kurz die Frage, und ich glaube, das ist egal, wie sicher die gebunden sind bei euch, es kann kurz die Frage aufkommen, Mensch, Person XY hat jetzt gekündigt, gibt es vielleicht irgendwo einen besseren Job? Dann leidet oft das Wir-Gefühl, wenn ständig Menschen rein und raus ins Team gehen. Und natürlich sind Wechsel immer mit Einarbeitungsaufwand verbunden. Und ja, die ganze Kulturschädlichkeit an der Stelle, die bei häufigen Teamveränderungen einfach stattfindet, ist nicht zu unterschätzen.
Ist ja für die Leute, wenn man sich mal vorstellt, ne, wenn wirklich mehrere Personen gehen, dann hat das ja teilweise auch so den Effekt von so einer Welle, ne? Also da überlegen welche, wir gehen jetzt, sie finden es nicht mehr schön und ja, dann fühlen sich andere angesteckt. Ihr könnt euch entspannen, ne? Also ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen auch noch zu den positiven Aspekten, aber wir wollen gerade die tatsächliche Situation in Praxen skizzieren. Auswirkungen im Team, demotivierende Wirkung kann das Ganze haben und wir wissen ja, dass Demotivation auch so das Schlimmste ist, was bei Mitarbeitern passieren kann. Es gibt ja diesen schönen Führungsgrundsatz, vermeide Demotivation, dann hast du schon eine Menge getan. Das ist jetzt hier die Überlastung der Schlüsselpersonen und was da alles mit zusammenhängt, auch sofort mit einem Raum. Und dann haben wir natürlich den Produktivitätsverlust dadurch, dass wenn ZFAs kündigen, Behandlungsassistenzen, wenn da Fluktuation ist oder Stellen auch nicht besetzt werden können, das ist ja auch immer die Thematik, dass wir ausfallende Behandlungsstunden haben. Das ist jetzt das, was in den letzten Jahren jetzt aufgetaucht ist, das ist im Grunde noch nie gegeben, aber das ist das Phänomen jetzt letzten Zeit, dass tatsächlich auch Behandlungsstunden, zahnärztliche Behandlungsstunden ausfallen und natürlich auch Prophylaxestunden ausfallen. Wenn Prophylaxestunden ausfallen, passiert es, dass die anstehenden PZRs von der DH übernommen werden, die dann entsprechenden Rückgang von Stundensätzen hat. Das können wir alles anhand von Zahlenreihen auch so belegen, diese Aussagen. Kann man sich ja auch unmittelbar vorstellen. Wenn nur eine Assistenz da ist anstatt zwei, kann nur ein Zimmer besetzt werden. Das heißt, diese ja unter Umständen sehr effiziente zimmerübergreifende Patientensteuerung, der schnelle Wechsel geht nicht, wenn eben nur eine Assistenz da ist oder stundenweise nur zwei da sind. Über die ganze routinierte Gesprächsführung, all das, was ja auch die eingefahrenen Prozesse sind in der Praxis, also das, was ja auch dazu führt, dass wir wissen, in der Routine wird das Geld verdient, was die profitable Routine ausmacht mit Delegation und Übernahme von Patientenaufklärung und mit eben schnell das Röntgenbild und Profi anfertigen und so weiter. Das leidet alles, ist der Alltag wird deutlich unentspannter und holpriger. Wenn man das sacken lässt, ist im Grunde die Tatsache da, was tatsächlich als Rechnung bezahlt wird, was Jovita eingangs sagte, ne? Diese ja, Anzeigenleistung, Recruitingfirmen und so weiter, können ja auch schon gewaltige Summen sein. Aber das, was tatsächlich das Geld kostet, das ist sind die Kosten des Stimmungsverfalls, des kulturellen Klimas. Und es sind, wenn wir da mal auch noch Honorarstundensätze hinterstellen, das können wir mal einfach eben machen, wenn 4 Wochen, 30 Stunden lang nur eine Assistenz da ist und keine zwei, dann gibt es einen extremen Rückgang in einem zahnärztlichen Stundensatz, wenn wir in diesem Beispiel bleiben. Wenn wir den mal nur mit 100 Euro ansetzen, 100 Euro weniger, 4 Wochen, 30 Stunden, 100 Euro, dann sind wir bei 12.000 Euro Einnahmenverlust, Produktivitätsverlust. Und das ist das Tückische der ganzen Geschichte, das, was ich eben meinte mit tückisch. Für die wirklich anfallenden hohen Kosten, also die Rentabilität, die Stimmung und über die Stimmung auch immer über die lange Wirkung die Produktivität der Praxis belasten, da wird keine Rechnung bezahlt, da hat man keinen Zettel, wo drauf steht, zahle 12.000 Euro. Das ist was man sich dazu ausrechnen darf, dass man selber also mal kalkulieren darf, was ist das denn überhaupt? Und das sind aber die eigentlich größten Positionen hoher Fluktuation. Und insofern, und jetzt können wir uns entspannen, kommen wir zu dem, was ist zu tun, um wirklich die Fluktuation gering zu halten. Und man kann eine Menge dazu tun, damit ein stabiles Team steht, ein leistungsbereites, stabiles Team. Fluktuation gehört immer dazu, um das mal direkt auch zu sagen, eine gewisse Fluktuation wird immer sein. Aber wir können eine Menge in den Praxen dafür tun, dass sie im Rahmen bleibt.
Genau, also als erstes möchten wir euch mitgeben und deshalb nehmen wir diese Folge auch auf, dass ihr euch bewusst seid über die vielfältigen Wechselwirkungen oder Folgewirkungen, die mit Fluktuation entstehen. Seid bitte ehrlich, also redet euch den Personalwechsel nicht passend oder schön, sondern guckt, warum haben die Menschen tatsächlich gekündigt, damit ihr dann da einen Ansatzhebel habt, um das in Zukunft zu vermeiden.
Ja, da ist auch nochmal ein Aspekt so, dieses redet euch das nicht schön, ne? Also das ist ja, von der wollten wir uns ja sowieso trennen und das hat ja sowieso nicht mehr geklappt. Und dann die Frage stellen, war es immer so? Also eine Person, die nach 2 Jahren geht und hat ja sowieso nicht so geklappt, wie war denn das erste halbe Jahr? Wie war das erste ganze Jahr? Also hat es wirklich immer nicht geklappt Oder gab es vielleicht in der Praxis in dieser Zeit Entwicklungen, die dazu führten, dass man sich dann auseinanderdividiert hat oder dass das es miteinander nicht mehr so gut funktioniert und da den eigenen Anteil an der Lage eben auch zu reflektieren, was war das hier? Gibt es vielleicht auch MitarbeiterInnen im Team, die immer wieder schwierig sind in ihrer Wirkung auf die anderen? Was ist da los? Also wirklich schonungslos auch mal zu schauen, was waren die Vorläufer dieses, ja, es hat ja auch nicht mehr richtig geklappt. Das Weitere, was wirklich wichtig ist, formuliere die Teamstabilität als Kernziel für die Praxis und binde die Führungsmitarbeiter, das Führungsteam oder ein Praxismanagement in diese Zielverantwortung ein. Das Eingangsbeispiel, was wir eben hatten, also das ist kein konstruiertes Beispiel, das ist wirklich so gewesen, mit riesiger Fluktuation, die von weder vom Praxisinhaber noch vom Praxismanagement so erkannt wurden. Das ist dramatisch, dass sowas nicht erkannt wird. Das heißt also, umgedreht positiv, Teamstabilität mit den ganzen Positivwirkungen, die daraus kommt, als Kernziel tatsächlich für die Praxis zu definieren, im Hinterkopf zu haben, ständig mitlaufen zu lassen, bewusst zu haben, das macht im Alltag schon mal eine Menge anders in den täglichen Entscheidungen und der Wahrnehmung der Lage. Bedeutet dann auch, dass Einarbeitungsphasen, Probezeiten, und das ist der konkrete Tipp, auf jeden Fall als aktiv begleitet werden, dass schon geguckt wird, wann treffen wir uns miteinander, vielleicht im ersten Monat an jedem Freitag oder jeden letzten Arbeitstag der Woche, ganz kurz nur, was läuft gut, wo holpert's? Diese zwei Fragen, was läuft gut, wo holpert's? Und dann mal gegenseitig austauschen, offener Blick, offene Worte, in den engen Schulterschluss gehen. Das alleine führt schon dazu, dass aus einer kleinen Sache keine große werden kann, weil jedes große Monster war ja mal ein kleines Monster, jedes große Problem war mal ein kleines Problem, dass da wirklich die Chancen, die drin liegen, in dem Miteinander, in einer guten Zusammenarbeit, dass die auch direkt frühzeitig gesehen und die Dinge, die dagegen sprechen, ausgemerzt werden miteinander. Also einfach, dass der Gesprächsraum entsteht. Also wirklich in der Probezeit regelmäßig treffen, am Anfang jede Woche unsere Empfehlung und dann nach 2-3 Monaten kann man das entzerren, alle 2 Wochen oder so, sodass man sich dann auch nicht am letzten Tag der Probezeit fragt, bleibt sie nun oder nicht, was machen wir jetzt? So, sondern dass das irgendwie völlig klar ist, weil sich eben aus dem engen Miteinander die Weichenstellung schon lange ergeben hat. Wir wissen, in den Praxen ist richtig Personalnot. Nur jemanden einzustellen, der wirklich oder die wirklich nicht passt, nicht zur Wertehaltung, wo man denkt, ja, wir brauchen dringend eine Person, aber wir fühlen uns eigentlich in einem Raum so miteinander gar nicht so wirklich wohl und im Gespräch, da hat sich auch nicht so ein richtiger Draht ergeben. Es wird in eine schlechte Richtung führen.
Eine weitere Sache noch, die wir euch empfehlen können, ist auf jeden Fall, dass ihr Exit-Interviews führt. Also wenn die Person gekündigt hat, dass ihr dann nach einer gewissen Zeit einfach nochmal ins Gespräch geht und gewisse Fragen stellt. Also A, weil ihr natürlich echtes Interesse an der Person habt, warum sie jetzt gegangen ist und B, für euch natürlich auch die Learnings daraus nehmt. Und ich werfe mal kurz einen Blick zu Maike. Ich denke, wir können unser Exit-Interview, was wir haben als Vorlage, ruhig mit in die Shownotes packen, dass ihr es euch da runterladen könnt.
Ja, das ist so eine gute Idee, das machen wir gerne. Und mit ein bisschen Abstand, das ist ein richtiger Hinweis. Also dass, wenn die Wogen so ein bisschen geglättet sind, so sie denn hochgelaufen waren, dann sind die Antworten ehrlicher und da kann man ja mal gucken, wer dann tatsächlich dieses Exit-Interview führt aus dem Praxisteam, sodass man die Antworten kriegt von demjenigen, der verlassen hat, dass man weiß, aha, daran können wir uns weiterentwickeln. Gehört natürlich auch die ehrliche Absicht dazu, sich an dem Feedback weiterzuentwickeln. Wenn man nicht vorhat, da irgendwie vor der eigenen Tür zu kehren, kann man sich das logischerweise direkt sparen, aber unsere Empfehlung ist schon, sich damit auseinanderzusetzen. Was wir eben bei der Einarbeitungsphase noch vergessen haben, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass wir nicht nur in der Sachaufgabe die Einarbeitung auf dem Schirm haben, sondern auch bezüglich des Sozialen. Also dass wir wirklich darauf achten, dass Neueinsteiger auch im Team andocken, ankommen, dass sie idealerweise mit offenen Armen empfangen werden, dann auch ihre Ansprechperson haben, also so ein Mentorenkonzept, also dass wirklich eine Person im Team direkt im Vorfeld benannt wird, und die mit dafür verantwortlich ist, dass das Wohlgefühl entstehen kann und dann dieses, ja, dieses Wir-Gefühl auch relativ schnell sich einstellt.
Und ein Gedanken möchten wir euch dann noch gerne mitgeben, ist, dass wenn eine Person kündigt, verhaltet euch immer so, dass die Türen offen bleiben. Also dass die Person auch tatsächlich die Möglichkeit hat, irgendwann vielleicht wieder zurückzukommen, auch wenn es vielleicht nicht so ganz im Guten im ersten Moment war, aber guckt, dass ihr dann die letzten Tage so über die Bühne bringt, dass man sich nochmal ein zweites Mal begegnen kann.
Ja, und abschließend, da wir wissen, große Themen wollen mal kleine Themen. Ich könnte meinen, es ist Luxus, aber es ist kein Luxus mehr. Schnelles Feedback, wirklich aus einer partnerschaftlichen Grundhaltung heraus, Verhaltensweisen von Teammitgliedern in der Praxis nicht durchlaufen lassen, wirklich schnell feedbacken und regelmäßige Reflexions- und Entwicklungsgespräche zu führen, um zu verhindern, dass Menschen, die sich einfach weiterentwickeln wollen, die sich in der Prophylaxe sehen, die sich in der Abrechnung sehen, die vielleicht sogar spezialisierte chirurgische Assistenz gerne werden wollen und man weiß es einfach miteinander nicht, weil man nicht miteinander spricht, das ist schade und es kann vorgebeugt werden durch die Struktur der regelmäßigen Reflexions- und Entwicklungsgespräche, ob es einmal im Jahr ist, zweimal im Jahr, jedenfalls ausreichend häufig, da ist auch nichts in Stein gemeißelt und da muss auch nicht ein Leitfaden abgehandelt werden. Es geht darum, dass man sich einfach regelmäßig zusammensetzt, Stunde und sagt, so, wo stehen wir hier miteinander, wie zufrieden bist du? Also dieses wirklich offene partnerschaftliche Gespräch und daraus dann auf jeden Fall auch die weitere Entwicklung in der Praxis ableiten miteinander und das sorgt dafür, dass die Menschen die Attraktivität der Praxis auch wahrnehmen und dass man miteinander auch weiß, wofür man jeden Tag aufsteht und wo die gemeinsame Zukunft liegt. Ja, Jovita, ich glaube, das war's für heute, für das Thema Fluktuation. Wir hoffen, dass wir euch einiges mitgeben konnten und danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.